D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Du musst einfach sagen, was du willst, und dann kriegst du es auch. Weißt du?
Weißt du? Zwei Mädchen, die einfach nur sagen, was sie wollen, und dann kriegen sie es auch. Und die einfach nur tun, was sie wollen. Im neuen deutschen Film Tiger Girl, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, wird auch jetzt gerade erst auf der Berlinale gezeigt. Und unser Kino- und Serienmann Tom Westerholt sagt, dieser Film ist eine Sensation und wir sollten drüber sprechen. Also machen wir das auch, und zwar gleich so in 7 Minuten hier. Außerdem, Rahel, große Proteste heute weltweit gegen den Valentinstag.
Nein, Ralf, falsch verstanden.
Okay, was waren das für Proteste?
Es geht heute um Proteste gegen Gewalt gegen Frauen, also ein sehr ernstes Thema.
Oh ja, da machen wir keine Witze drüber,
nein,
aber wir sprechen drüber.
So ist es, und nicht über den Valentinstag.
Aber es ist
Valentinstag. Aber alles Liebe.
Dankeschön. Das ist die Redaktionskonferenz am Valentinstag. Mit dabei ist Rahel Klein.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Frauen in teuren Kleidern, durchgestylte Männer und eine Anke Engelke, die von Film zu Film hetzt und versucht, sich irgendwie in die letzten Reihen noch zu setzen und zu verstecken, dass sie keiner sieht. Die moderiert ja immer die Gala der Berlinale. Seit dem 9. Februar läuft die. In diesem Jahr gibt es nicht unbedingt das ganz große Schaulaufen. Wenig Glamour, dafür volle Konzentration auf die Filme. Das hatte schon unser Kinoexperte Tom Westerholt im Vorfeld angekündigt. Und jetzt ist Halbzeit und wir ziehen mit Tom zusammen Bilanz. Hallo Tom, grüß dich.
Hallo Ralf, grüß dich auch.
Was gefällt dir in diesem Jahr an der Berlinale besonders?
Ehrlich gesagt ist es vielleicht sogar ein bisschen das, was du angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass es nicht das große Hollywood-Schaulaufen ist und Filme im Fokus stehen, die am Ende im Wettbewerb überhaupt keine Rolle spielen, sondern dass man das dieses Jahr ein bisschen reduziert hat. Die Berlinale bewegt sich seit Jahren immer so ein bisschen wellenförmig. Mal ist es einfach ein bisschen mehr an Hollywood-Stars und mal, so wie in diesem Jahr, ist es ein bisschen weniger. Dieter Koslik hatte ja gesagt, ein europäisches Filmfestival sei es dieses Jahr. 12 der 18 Wettbewerbsfilme sind europäische Filme, und das hat mir wirklich bisher ganz gut gefallen. Auch das, was ich so gesehen habe, der Auftaktfilm Django, der war, ja gut, ein bisschen langweilig, ist vielleicht schon fast übertrieben, aber ein bisschen sehr gemächlich, dieses Porträt über den Gitarristen Django Reinhardt, der von den Nazis verfolgt worden ist und fliehen musste als Musiker mit Sinti-Roma-Abstammung. Bisschen sehr gemächlich erzählt. Ganz gut fand ich aber zum Beispiel das Regiedebüt von Josef Hader, dem österreichischen Kabarettisten Wilde Maus. Ein ganz schöner Film. Heute habe ich einen tollen deutschen Beitrag gesehen. Ein Film, der heißt Beuys. Ein Film über, in Schwarz-Weiß gedreht, über den Künstler Josef Beuys. Also sind schon ein paar ganz schöne Sachen dabei gewesen. Und das, was dann aus Hollywood da war, das war dann auch wieder schön. Das war nämlich zum Beispiel die nach 20 Jahren jetzt startende, diese Woche startende Fortsetzung von Trainspotting, T2, wieder von Danny Boyle, natürlich wieder mit Ewan McGregor. Großartige Fortsetzung, habe ich sehr gefeiert. Und auch der neue Film von Stanley Tucci, Final Portrait, ein Film, ganz ruhiger Film über einen Maler, gespielt von Jeffrey Rush, großartig, Legende der Mann. Also auch das ein schöner Film, sodass diese Mischung aus Wettbewerbsfilmen, sehr europäisch und so ein bisschen Hollywood, eigentlich sehr gut gestimmt hat.
Im Vorgespräch hast du gesagt, ein Film, der hätte dich bereits jetzt auch mächtig umgehauen, nämlich Tiger Girl. Ich habe mir nur den Trailer anschauen können. Was kann dieser Film?
Ich schwärme sehr dafür, ja, und bin fast ein bisschen sauer, dass der im Panorama, also in einer Nebensektion, will nicht sagen versauert, ist schon eine wichtige Nebensektion, das Panorama der Berlinale, aber eigentlich, finde ich, gehört dieser Film des 31-jährigen deutschen Regisseurs Jakob Lass in den Wettbewerb. Das muss man sich mal trauen, sowas. Tiger Girl ist ein Film, denkst so ein bisschen an Black Swan, an Mila Kunis und Natalie Portman. Es geht so ein bisschen um das, was man ist und das, was man gerne wäre. Also hier gibt es auf der einen Seite Vanilla, gespielt von Maria Dragos, 22 Jahre alt, ein blondes, ganz ja, zierliches, zurückhaltendes Mädchen, das zur Polizeischule geht. Und auf der anderen Seite ist da Tiger, gespielt von Ella Rumpf, auch erst 21 Jahre alt, so ein Punk-Mädel, das in besetzten Häusern lebt. Und die Brave möchte sich so ein bisschen was angucken von der Wilden. Und das Besondere war, dass ich die beiden zum Interview getroffen habe, habe ich gesagt, da wirkt einiges auch in diesem Film von Jakob Lass, der macht das gerne mal, sehr improvisiert. Und dann kam eine relativ erstaunliche Antwort, was das Drehbuch anging.
Es ist alles improvisiert. Ja. Es gibt kein nichts Geschriebenes.
Okay,
es ist komplett improvisiert. Also es gab gar nichts, was irgendwie festgehalten wurde, außer so, es gab so die, eben diese 32 Skelett-Szenen, wo man jeweils vielleicht maximal zwei Sätze hatte, wo drin steht, nackter Mann kommt in Parkhaus, unterzieht sich Inspektion. Und alles andere mussten wir uns selber ausdenken. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation und da muss man auch erstmal mit umgehen, weil wir wussten auch an manchen Tagen gar nicht, was passiert. Dann hast du einen Drehort, weißt deinen Spielpartner und dann ist es so, okay, und Kamera läuft.
Fand ich total abgefahren. Zwei 21- und 22-jährige Hauptdarstellerinnen, die vom Regisseur nur eine Idee gekriegt haben, wo der Film hingehen soll und die dann alle Dialoge miteinander und auch mit den Nebendarstellern während des Drehs beim Drehen erst noch entwickeln mussten. Komplett improvisiert der ganze Film und so dicht und so spannend und so toll geworden. Bisher für mich das Highlight der Berlinale mit dem Regisseur Jakob Lass. Reden wir auch heute Abend noch in der Sendung.
Es ist ja immer fies, wenn du so von Filmen sprichst, die wir dann erst irgendwann 2027 sehen können. Wann kommt denn Tiger Girl in die Kinos?
Ja, Gott sei Dank müssen wir gar nicht so lange warten. Ich habe nochmal nachgeguckt. Kinostart ist schon am 6. April. Also das kann man aushalten bis dahin.
Wenn es denn in die Kinos um die Ecke kommt, weil wahrscheinlich wird nicht jeder Kinobetreiber den einkaufen, ne?
Ja, das ist richtig. Da muss man vielleicht ein bisschen suchen, dass man das Kino findet, wo der dann läuft. Aber mit so ein bisschen Berlinale-Push im Hintergrund wird man den schon finden können.
So, du hast jetzt noch 10 Sekunden. Ich brauche noch ein bisschen Glamour für diese Sendung. Ein bisschen Name-Dropping. Welche Promis sind jetzt doch noch da aus Hollywood?
Gerade heute habe ich getroffen Charlie Hunnam, kennt man zum Beispiel aus der Serie Sons of Anarchy. Der spielt in dem Film zusammen mit Sienna Miller, die habe ich auch getroffen. Danny Boyle hatte ich erwähnt, Stanley Tucci auch. Oh, und wir treffen noch Hugh Jackman, den Wolverine-Darsteller, am Freitag.
Weitere Filmempfehlungen gibt's in eine Stunde Film ab 20 Uhr heute Abend hier bei uns. Und dann später natürlich auch als Podcast auf deradiowissen.de. Dankeschön, Tom.
Deradiowissen. Redaktionskonferenz.
Wer heutzutage meint, er müsste den Hitlergruß zeigen oder anderweitig das Nazi-Regime verherrlichen, der macht sich strafbar. In Deutschland zumindest. So eine Regel gibt es in Österreich allerdings auch. Und das hat aber einen jungen Mann nicht davon abgehalten, international jetzt für Aufregung zu sorgen und zu provozieren. Rahel, was genau war da los?
Also Ort des Geschehens ist Braunau in Österreich. Das ist ja der Geburtsort von Adolf Hitler. Und da ist ein 25-Jähriger herumgelaufen mit strengem Seitenscheitel, kurzer Oberlippenbart. Dann hatte er so einen Hitler-ähnlichen Anzug an und er soll wohl auch im Stechschritt marschiert sein. Hat sich auch den Leuten mit Harald Hitler vorgestellt und hat sich sogar vor Hitlers Geburtshaus mit Touristen fotografieren lassen.
Da haben sogar internationale Medien drüber berichtet, weil er so viel Aufmerksamkeit da erregt hat. Jetzt läuft er aber nicht mehr frei rum.
Nein, er ist jetzt von der Polizei in Braunau festgenommen worden. Die Glorifizierung von Hitler oder eben der Nazi-Ära ist nämlich auch in Österreich strafbar. Und die zuständige Staatsanwaltschaft hat eben gesagt, wenn man sich wie Hitler verkleidet oder wie Hitler vor seinem Haus abbilden lässt, dann lässt man das nationalsozialistische Gedankengut wieder aufleben. Und dieser Typ sitzt jetzt erstmal 48 Stunden in Gewahrsam. Und die Polizei hat bei ihm zu Hause auch ziemlich viele Unterlagen übers Dritte Reich sichergestellt.
Was ist das für ein merkwürdiger Typ?
Ja, also der ist wohl schon seit mehr als einem Jahr im Visier vom Verfassungsschutz. Und die hatten auch sein Haus schon mal durchsucht, hatten damals aber keine strafbaren Sachen irgendwie gefunden. Der ist dann im Januar nach Braunau gezogen. Er hat wohl gesagt, er wollte eigentlich nach München, hatte aber nicht genug Kohle dafür. Und er soll auch schon mal in Graz und in Wien als Hitler-Doppelgänger aufgetaucht sein. Er soll sogar auch im letzten Frühjahr 2016 an einer Demo der Identitären teilgenommen haben, wo die gegen Flüchtlingsheim protestiert haben. Laut Polizei ist er aber wohl nicht unzurechnungsfähig. Er selber beschreibt sich als politisch interessiert, wird jetzt erstmal vernommen und falls er angeklagt wird später und ihm nachgewiesen werden kann, dass er die NSDAP oder Hitler verherrlicht hat, dann drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis.
Ein 25-Jähriger hat für Aufregung gesorgt, sogar international, weil er als Hitler verkleidet in Braunau rumgelaufen ist. Jetzt wurde er von der Polizei festgenommen.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was ist denn in letzter Zeit alles teurer geworden? Gemüse gefühlt, Butter, Olivenöl. Im Januar sind Waren, Energie und Dienstleistungen im Schnitt 1,9% teurer gewesen als noch im Januar 2016, also vor einem Jahr. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Woran liegt das und wieso sprechen manche Medien jetzt von Inflationsalarm? Wir gehen jetzt mal ganz nüchtern an diese Zahlen ran und lassen sie uns einschätzen von unserem Wirtschaftsjournalisten Jörg Bonsmann. Grüß dich, hallo.
Hallo, ja, probieren wir es mal.
Jörg, warum sind denn zum Beispiel Energiepreise, Gemüsepreise gestiegen?
Sehr schön. Schön, dass du die beiden Bereiche rausgepickt hast. Das sind nämlich Bereiche, da haben wir immer ziemliche Schwankungen. Beim Öl ist es klar, wir hatten lange Zeit ein Überangebot. Der Rohölpreis lag letztes Jahr im Januar so bei 30 Euro. Jetzt sind wir bei 60 Euro. Also es ist deutlich angestiegen. Liegt vor allen Dingen daran, dass sich halt die Förderländer, Stichwort OPEC, wieder zusammengerauft haben und dass das andere auch ganz gerne mitmachen. Zum Beispiel USA, da kommt viel Öl aus dem Fracking. Das lohnt sich aber erst, wenn der Preis über eine bestimmte Grenze steigt, weil das sehr aufwendig ist. Also die ziehen alle ganz gerne mit. Das ist einer der Gründe dafür. Und beim Gemüse ist es ganz ähnlich. Da haben wir ein paar Missernten gehabt. Da gab es Probleme, zum Beispiel in Spanien, in Italien. Das heißt, Freilandernte hat nicht funktioniert. In den Gewächshäusern hast du wieder mehr heizen müssen, hast du wieder mehr Öl gebraucht. Entsprechend ist es da auch hochgegangen, weil der Ölpreis gestiegen ist.
In den Medien klingt das jetzt manchmal nach Inflationsalarm, steigende Preise. Steigende Preise, klar, das klingt logisch. Nach Inflation. Aber was wird hier genau verglichen?
Genau, ich nenne dir jetzt nämlich mal eine andere Zahl, 0,5%.
Aha,
das ist die weniger. Jahresinflationsrate. Das ist ja so ein bisschen komische Statistik, ne? Wir vergleichen den Januar 2016 mit dem Januar 2017. Hm. So, wenn du jetzt zurücklaufen könntest nach 2016 und das Auto nochmal voll tanken, dann würdest du 1,9% weniger bezahlen für den Sprit.
Mhm.
Wenn du jetzt aber aufs ganze Jahr guckst, dann wäre es nur eine Steigerung von 0,5%, weil wir eben diese starken Schwankungen da drin
Im
haben.
Im Januar war es halt mal besonders günstig vielleicht.
Ja.
Ja.
Oder es war mal besonders teuer und ist dann wieder hoch und runter gegangen. Also was wir da sehen, dieses, oh Gott, jetzt geht's nach oben mit der Inflation, das ist ein bisschen Panikmacher. Du kannst es erstmal nicht so nehmen, das ist eine Monatszahl. Wir müssen mal gucken, wie jetzt 2017 generell läuft. Und ja, es ist natürlich auch eine Frage der gefühlten Inflation, muss man auch mal sagen. Wir haben ja bei den Statistikern, damit ihr es ausrechnen können, die haben sich so einen Warenkorb zusammengebastelt. Da ist alles drin, von dem sie glauben, dass Menschen das brauchen, was auch viel verbraucht wird. Da gehört zum Beispiel die Miete dazu. So, wenn du jetzt aber guckst auf die Inflation der Miete, wir wissen alle, es ist deutlich teurer geworden, aber für mich gefühlt ist es nicht teurer geworden. Wann bist du zuletzt umgezogen?
Wir ziehen jetzt um, jetzt wird es teurer,
ja, so, klar. Jetzt hast du gerade den Schock mitgekriegt, aber die 10 Jahre vorher, wo du nicht umgezogen bist, da hast du von dieser ganzen Inflationsrate, die natürlich reingerechnet ist, hast du wenig mitbekommen. Da ist dann halt nur Strom drin, da ist Gas drin, da ist Wasser drin, solche Geschichten, aber die Miete ist eben nicht drin. So Sachen und ähnlich ist es auch eben bei anderen Positionen. Das ist oft eine Gefühlssache, wo man sagt, wie jetzt 1,7%, jetzt wird es wirklich teurer? Nee, nicht unbedingt, weil du es gar nicht so mitbekommst.
Und es gibt ja auch nicht in jedem Jahr Missernten in Spanien. Und halt eben diese Schwankungen beim Öl.
Ja, also, oder die Gurken. Im Vergleich Januar 2016 sind sie jetzt doppelt so teuer geworden. Aber ehrlich gesagt, wer kauft denn im Januar auch Gurken? Ich kaufe die immer, wenn die billig sind, dann kosten die 35 Cent. Das ist aber irgendwann, wenn Erntezeit ist. Bitte nagel mich nicht fest, wann das ist. Aber es ist nicht jetzt.
Also dieser Warenkorb verzerrt das Bild.
Tut er, definitiv. Kommt halt auch drauf an, wie dein persönlicher Verbrauch ist. Nehmen wir mal jetzt andere Sachen, die auch gestiegen sind. Bücher und Schreibwaren zum Beispiel um 3%. Das liegt sogar über der Inflationsrate. Gurken, habe ich gerade schon gesagt, um das Doppelte. Wenn du jetzt aber gurkenverachtender Analphabet bist, dann hast du von dieser Inflation überhaupt nichts mitgekriegt.
So gesehen, wenn die Gurken doppelt so teurer geworden sind wie vorher, gibt es eigentlich auch was billiger geworden ist?
Molkereiprodukte zum Beispiel, Milch, Käse, sowas, minus 4,4%, was die Milchbauern sehr ärgert, weil die immer weniger verdienen. Oder was die Statistiker so schön unter Telekommunikationsleistungen zusammenfassen, Internet, Handy und Co. Hast du aber auch nichts davon. Normaler Handyvertrag läuft über 2 Jahre. Wenn du den jetzt in der Zeit von Januar 2016 bis Januar 2017 nicht gewechselt hast, dann hast du von diesen minus 1,5%, die die Statistiker da reingerechnet haben, hast du gar nichts.
Das heißt, dieser große Inflationsalarm, Inflation, so wie es jetzt läuft, ist gar nicht so schlimm.
Nein, das ist eine statistische Größe, die ist auch wichtig, keine Frage. Und die Volkswirtschaftler, die haben da auch so eine Idealvorstellung, wie sie es gerne hätten. Zu viel Inflation ist nicht gut. Da kommt ja jetzt das Aua-Aua, jetzt geht's hoch.
Ja.
Aber zu wenig ist auch nicht gut. Und das Gegenteil, sinkende Preise, Deflation, wenn alles billiger wird, das ist sogar ausgesprochen schlecht, dann kauft nämlich keiner mehr was, sondern wartet darauf, dass morgen billiger wird. Also wenn wir uns mal die Inflationsraten angucken in Deutschland in den letzten Jahren, die 1,9%, wenn wir darauf hinauslaufen im Jahresmittel, das wäre schon sowas wie ein Idealwert, sagt auch die Europäische Zentralbank, sowas hätten wir gerne, dann läuft die Wirtschaft rund auf der Seite. Und wir haben auch schon deutlich schlechtere andere Zeiten gesehen. Anfang der 90er, mehr als 5% Inflation, da sind wir noch weit von weg.
Wirtschaftsjournalist Jörg Brunsmann über gestiegene Preise, über gefühlt gestiegene Preise.
Und wie man mit Statistik schön sich was zurechtlügen kann.
Böse Wort Inflation kam auch vor, aber so schlimm ist es alles gar nicht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute ist der 14. Februar 2017. Heute ist Valentinstag, für manche der romantischste Tag des Jahres. Heute ist aber auch ein Protesttag. Auf der ganzen Welt treffen sich in tausenden Städten Aktivistinnen und Aktivisten zur One Billion Rising Revolution. Eine Milliarde erhebt sich. Rahel Klein aus unserem Team, diese One Billion Rising Kampagne. Was genau steckt dahinter?
Also es ist eine der größten Flashmobs auf der ganzen Welt, um eben auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Also überall auf der Welt kommen Menschen zusammen, um eben ein Zeichen dagegen zu setzen. Dieses Jahr geht es besonders um den Kampf gegen Ausbeutung von Frauen. Und der Hintergrund dieser Kampagne, warum es One Billion Rising heißt, ist eine UN-Statistik. Laut der wird eine von drei Frauen oder Mädchen weltweit in ihrem Leben Opfer entweder von Vergewaltigung oder eben von körperlicher Gewalt. Das waren dann rein rechnerisch im Jahr 2012, als diese Kampagne gestartet wurde, 1 Milliarde Frauen, also One Billion. Und am 14. Februar, also heute, ist eben das Ziel, dass genauso viele Menschen weltweit ein Zeichen dagegen setzen und sich wirklich dagegen auflehnen. Also deswegen One Billion Rising.
Wir kennen Kissenschlacht, Flashmobs, aber was passiert genau bei diesen Flashmobs?
Also es sind mehr als 10.000 Veranstaltungen in ungefähr 200 Ländern und es wird eben getanzt. Es wurde extra ein Lied für diesen Tag geschrieben, also Break the Chain, sprengt die Ketten, das hört sich so an. Es wurde von Tina Klar komponiert. Es gibt es auch in unterschiedlichen Sprachen, also Deutsch, Englisch, alle möglichen Sprachen. Es gibt auch sogar eine Choreografie zu diesem Flashmob-Tag. Kann sich jeder bei YouTube anschauen, haben die Organisatoren hochgeladen. Es sind so ein paar relativ einfache Tanzschritte. Und die werden dann bei den Veranstaltungen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stattfinden, getanzt. Also wie so ein klassischer Flashmob eben.
Wieso hat man gerade dieses Stilmittel, also Tanz, gewählt, um gegen Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen?
Das habe ich Beatrice Ostrowski auch gefragt. Die organisiert die Veranstaltung in Thüringen mit und die tanzt heute auch in Erfurt.
Yves Ensler ist einer, der hat ja auch die Vagina-Monologe geschrieben, der sehr die Lebensfreude am Herzen liegt. Und die sagt, ja, auch wenn wir gegen Gewalt gegen Frauen aufstehen, dann lasst es uns mit Lebensfreude machen, dann lasst es uns mit Kraft machen, mit Ausdruck. Und da ist ja natürlich Tanz, ist ja was Aktives, ist was Lebendiges. Also wir wollen uns nicht kleinkriegen lassen, wir wollen uns nicht unterdrücken lassen, sondern wir leben trotzdem. Und das soll damit zum Ausdruck gebracht werden.
Sie hat jetzt gerade Yves Ensler angesprochen. Das ist die Initiatorin von der One Billion Rising Revolution. Das ist eine Künstlerin und Feministin aus New York. Und die hat eben in den 90ern schon die Vagina-Monologe geschrieben. Das ist ein Buch, das dann auch später als Theaterstück aufgeführt wurde. Und darin werden eben Monologe von Frauen erzählt, die ihre sexuellen Fantasien oder auch Träume, Wünsche, aber eben auch von sexueller Gewalt berichten. Und Yves Ensler hat dann damals den V-Day ins Leben gerufen, der auch heute am 14. Februar ist. Das steht für Victory oder auch für Valentinstag, aber eben auch für Vagina. Und an diesem Tag soll eben gegen Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden. Es soll kreative Veranstaltungen fördern, also Konzerte, Benefizveranstaltungen, Filmvorführungen. Und daraus ist dann eben 2012 die One Billion Rising Revolution entstanden.
Und in Deutschland wird auch getanzt.
In Deutschland finden auch ziemlich viele Veranstaltungen statt. Also in mehr als 150 Städten wird heute getanzt oder ist getanzt worden. Die Aktivisten, die treffen sich dann auch so ein paar Mal vorher, um die Choreografie zu üben. Und es sind auch nicht nur ausschließlich Frauen dabei, es sind auch immer ein paar Männer dabei. Und oft werden die ganzen Sachen auch von lokalen Politikern unterstützt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, mit Tanzen wird sich wohl nichts dran ändern, dass weltweit Mädchen und Frauen verprügelt oder vergewaltigt werden.
Also klar, es ist halt eine kreative Art des Protests. Aber es geht eben wirklich darum, öffentlich ins Bewusstsein zu rufen, womit sich Frauen weltweit jeden Tag auseinandersetzen müssen. Also, dass man zeigt, wir nehmen das nicht hin, wir solidarisieren uns mit euch. Und diese Tänze werden sehr oft eben auch von Frauenzentren oder von Aktivisten organisiert, die sich sowieso mit dem Thema beschäftigen. Also, die dann auch wirklich direkte Maßnahmen oder Beratungen oder Hilfe organisieren, die auch politisch aktiv werden. Und so ist das dann eben, steht das miteinander in Verbindung. Aber heute an diesem 14. Februar geht es eben erstmal nur um ein Bewusstsein zu schaffen, dass das so ist. Und ich zum Beispiel wusste nicht, dass jede dritte Frau, jedes dritte Mädchen weltweit Opfer von Gewalt ist.
Heute ist der Tag der One Billion Rising Revolution. Ein Aktionstag, mit dem auf der ganzen Welt durch Tanzflashmobs auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wird. Laut einer UN-Statistik ist nämlich jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Rahel Klein war das mit den Infos. Danke.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Breaking News heute am 14.02.2017. Im Playboy sind nackte Frauen. Es ist 19.07 Uhr, hier ist D-Radio Wissen. Im Playboy sind nackte Frauen. Diese Überschrift ist heute tatsächlich eine Neuigkeit, denn, was viele vielleicht nicht wissen, vor einem Jahr hat der Playboy in seiner US-Ausgabe aufgehört, Bilder von nackten Frauen abzudrucken. Nackte Frauen seien altbacken, war damals die Begründung. Jetzt wird alles wieder rückgängig gemacht. Cooper Hefner, der Sohn des Playboy-Gründers Hugh Hefner, hat angekündigt, dass die Models ab dem Märzheft wieder nackt sein werden. Das Interessante daran ist die Begründung, Nacktheit sei nie das Problem gewesen, so Hefner, weil Nacktheit kein Problem darstelle. Sprechen wir drüber mit Stevie Schmiedel, Geschäftsführerin von Pink Stinks, einer Organisation, die gegen Geschlechterklischees kämpft. Ist das so? Ist Nacktheit aus feministischer Sicht kein Problem?
Ja, das kommt auf den Kontext an. Nacktheit als solches ist natürlich kein Problem. Man könnte eher im Gegenteil fragen, warum Männer oben ohne herumlaufen dürfen und Frauen das nicht machen können. Insofern, Nacktheit als solches ist kein Problem. Der Kontext ist die Sache und beim Playboy haben wir doch einen ziemlich spezifischen Kontext.
Okay, dann nehmen wir doch einfach mal so ein typisches Playboy-Foto. Ich finde, da gibt's ab und zu mal welche, die sind recht künstlerisch. Wird sich viel Mühe gegeben, auch irgendwelche besonderen Fotografen einzuladen. Aber dann gibt's halt eben auch die, wo ein Tigerfell ausgerollt wird und sich jemand auf dem Tigerfell räkelt.
Ich denke, auch da könnte man streiten. Erstmal gibt es wunderbare Aktfotografie und auch gegen Pornografie als solches, gerade feministischen Porno, haben wir natürlich überhaupt nichts. Nacktheit kann wunderschön sein, ästhetisch sein und gerade wenn es in einem ganz bestimmten Kontext steht. Hier ist aber, egal ob es auf dem Tigerfell ist oder auch ein bisschen künstlerisch dargestellt ist, meistens eine devote oder halbnackte Frau, angezogen oder nicht, in einen Kontext gestellt von einem Magazin, was hochwertige Beiträge hat. Da geht es oft um Politik und Wirtschaft. Und die Protagonisten dieser Beiträge sind hauptsächlich Männer. Es geht um Führungsetagen, es geht um Weltpolitik. Und sehr selten liest man dort über Frauen oder mächtige Frauen. Die Frauen, die vorkommen im Playboy, sind dann eben die Dekoration. Und genau das ist das Problem, was wir mit dem Playboy haben.
Also das meinst du mit Kontext. Der sonstige Inhalt des Playboys, des Magazins, verglichen mit dem, was da noch an Fotos dazukommt.
Richtig. Ich glaube, der Playboy hat teilweise sehr gute Beiträge. Da arbeiten gute Journalisten und Journalistinnen. Das sind wertvolle Beiträge oft. Es ist einfach, dass dieses Blatt verkauft wird mit der Frau als Deko dazu. Ich denke, auch deshalb hat sich der angezogenere Playboy nicht so gut verkauft. Das Bild, was sich dabei ein bisschen verkauft, ist, ich kaufe mir eigentlich das Manager-Magazin, nur dazu auch noch die erotische Frau zum Genießen.
Und da ist dir völlig egal, ob Fotos wirklich künstlerisch sehr wertvoll gestaltet sind.
Richtig.
Ja. Wann hast du sonst noch Probleme mit Nacktheit?
Wir haben gerade eine Kampagne gemacht zu Sexismus in der Werbung, in der wir eine halbnackte Frau in einem Bikini dargestellt haben. Einmal als solches, das heißt, der Bikini wird verkauft oder die Unterwäsche. Im nächsten Bild wird der Sessel verkauft, auf dem sie sitzt. Auch da ist wieder Kontext. Die halbnackte Frau neben Hundefutter auf Autoreifen oder über eine Kühlerhaube drapiert, ist eher ein Problem als eine Dessous-Werbung oder Unterwäsche-Werbung, wo natürlich eine halbnackte Person dargestellt werden kann.
Du hast eben feministische Pornos angesprochen, hast gesagt, es gibt gute feministische Pornos. Was ist für dich ein guter feministischer Porno?
In denen Frauen dargestellt werden, die selber Lust empfinden, und zwar authentische Lust und nicht gespielte. Das heißt, dass Frauen selber bestimmen oder auch in der Produktion mitbestimmen, wie der Porno aussehen soll und auch selber in Aktion oder aktiv begehrend dargestellt werden. Viele Mainstream-Pornos, die wir kennen, erstens, oft werden Frauen unterwürfig dargestellt. Sie werden dargestellt mit einer Lust, die vielen Frauen sehr fern vorkommt. Und beim feministischen Porno kann man oft nachvollziehen oder auch als Frau nachvollziehen, warum eine erotische Situation gerade eben auch wirklich erotisch ist.
Jetzt kann man den Playboy natürlich nicht in die Porno-Ecke stellen, aber wenn wir nochmal zum Playboy zurückkommen, der deutsche Playboy, der hat diesen Wandel hin zu angezogenen Models ja nicht mitgemacht. Letzten Dezember trotzdem Veränderungen angekündigt. Der deutsche Chefredakteur hat angekündigt, dass der deutsche Playboy nackt bleibt, aber anders. Das nackt. Siehst du da eine Veränderung und wenn ja, welche?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir den deutschen Playboy nicht beobachtet haben. Wir wurden mehr auf den amerikanischen angesprochen und die Frage, ob denn jetzt wirklich angezogen besser ist als nackt.
War es denn besser?
Ich denke mal, es war ein Pressestunt, also ein Ereignis für die Presse, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Da es aber nach wie vor um Frauen als Dekoration geht, ist es uns völlig gleich, ob die nackt sind oder nicht.
Ah.
Also die Nacktheit als solches macht es nicht schlimmer sexistisch als Frauen, die eben nicht als Macherin dargestellt werden, sondern eben als reine Dekoration in einem Artikel mit Beiträgen, wo es um Wirtschaft und Politik geht und Frauen weniger öfter die Hauptrolle spielen.
Der US-Playboy kehrt zurück zur Nacktheit. Stevie Schmiedel war das, die Geschäftsführerin von Pink Stinks, einer Organisation, die gegen Geschlechterklischees kämpft.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kim Jong-un ist seit 2011 der oberste Führer in Nordkorea. Was er sagt, wird natürlich gemacht. Jawohl. Es gibt ziemlich viele Mythen und auch Spekulationen um ihn und auch um seine ganze Familie. Rahel, heute eine Meldung, sein Halbbruder ist gestorben.
Ja, südkoreanische Medien berichten, dass Kim Jong-nam, so heißt der Halbbruder von Kim Jong-un, in Malaysia getötet wurde. Zwei Frauen haben ihn mit Giftnadeln attackiert, heißt es. Und er ist dann später auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Die Hintergründe sind noch unklar, also die Attentäterinnen konnten fliehen und es gibt natürlich extrem viele Spekulationen. Die Polizei in Malaysia vermutet Nordkorea hinter dem Anschlag. In manchen Medien ist auch von Agenten des nordkoreanischen Geheimdienstes die Rede.
Holla, was ist das für ein Halbbruder von Kim Jong-un?
Also sie haben beide denselben Vater, den früheren nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il, aber sie haben eben unterschiedliche Mütter. Und Kim Jong-nam hatte sich 2001 auch mit seinem Vater überworfen. Damals hatte er versucht, mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen, angeblich weil er seinem Sohn Disneyland zeigen wollte. Und er wurde dann in Tokio von der Polizei festgenommen und danach lebte er eben im Ausland, weil er sich mit seinem Vater daraufhin gestritten hatte. Kim Jong-nam war Mitte 40 und er galt eben als reformorientiert, hatte sich auch immer mal wieder kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert und er hatte wohl auch gesagt, dass er dagegen sei, dass die Macht in Nordkorea immer von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Und jetzt ist er wohl tot. Es gab ja vor einigen Jahren auch mal einen Fall, bei dem Kim Jong-un ein Familienmitglied hat hinrichten lassen.
Ja, das war 2013, das war Jang Song-taek, der wurde wegen angeblichen Verrats hingerichtet und das war eben der Onkel von Kim Jong-un. Und es wird jetzt auch gesagt, dass der getötete Halbbruder diesem Onkel nahe gestanden haben soll. Also wieder viele Spekulationen. 2012 hatte auch ein nordkoreanischer Spion gestanden, dass er damals den Auftrag hatte, Kim Jong-nam zu töten oder ihn nach Nordkorea zurückzubringen. Und Kim Jong-nam hatte sich dann damals nach Malaysia abgesetzt.
Der Halbbruder von Kim Jong-un ist in Malaysia nach einem Anschlag, wenn es denn so war, gestorben. Jetzt gibt es viele Spekulationen darüber, ob die Regierung seines Bruders in Nordkorea dahinter steckt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist wirklich kein Scherz, was ich jetzt sage, aber der Oktober dieses Jahr ist im US-Bundesstaat Illinois offizieller Zombie-Vorbereitungsmonat. Abgeordnete des Parlaments dort haben sich tatsächlich mit Zombies beschäftigt und eine entsprechende Resolution verabschiedet, in der steht drin, dass sich die Einwohner Illinois über jede Art von Naturkatastrophen zu informieren haben und darauf vorbereitet sein müssen, auch auf eine potenzielle Zombie-Apokalypse, eine Zombie-Kalypse sozusagen. Die Idee wohl, wenn die Bürger von Illinois auf Zombies vorbereitet sind, dann sind sie irgendwie auf alles vorbereitet. Gut, klingt logisch. Die Radiowissen-Reporter Christian Schmidt hat sich auf Spurensuche gemacht, woher dieser Zombie-Mythos tatsächlich kommt. Und eine richtige Zombie-Spurensuche beginnt natürlich erstmal bei Netflix.
Die erste Staffel Walking Dead, die habe ich mir noch konzentriert angeguckt. Ich war fasziniert, es hat mich gepackt. Ich habe komplett alle 6 Folgen gebingewatcht am Stück. Bei der zweiten Staffel habe ich nebenbei noch was anderes gemacht. Küche geputzt, gestaubsaugt, telefoniert. Zombies wollen Menschen beißen. Das Prinzip hat man dann auch irgendwie verstanden. Und von den anderen Staffeln habe ich immer nur die letzte Folge geguckt. You're all gonna be doing that. Die Faszination, die von der Zombie-Thematik ausgeht, also die ich in der ersten Staffel noch hatte, kennen noch mehr Leute.
Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon so beeindruckend, so auch diese Bilder zu sehen, wenn man dann diese Großstädte hat und man, der Charakter läuft so alleine durch die Straßen, wo normalerweise Tausende von Autos und so weiter durchfahren.
Ich finde es eigentlich ein sehr interessantes Phänomen, ja. Einerseits dieses Abstößige, aber doch dieses Interessante hat, ne? Dieses übermenschliche, außerirdische oder auch so, ja, so eklige, was weiß ich, so verstörende. Verstörende trifft es vielleicht am besten. Ne?
Woher kommt diese Idee, dass Tote als zumindest halbwegs Lebendige wieder zurückkommen und an unschuldigen Leuten knabbern wollen? Die großen Weltreligionen trifft keine Schuld. Zwar kennen Christen und Muslime einen sehr strafenden Gott, der sich auch mal Gemeinheiten einfallen lässt. Aber so fies ist er dann doch nicht. Buddhismus und Hinduismus, die kennen zwar das Prinzip der Wiedergeburt, aber egal wie böse ein Mensch im vorigen Leben war, Köpfe abbeißen will kein neugeborener Buddhist oder Hindu. Woher kommt der Zombie-Kult also?
Ist, glaube ich, irgendwo aus dem jamaikanischen Raum, so Haiti, glaube ich. Das ist so Totenkult.
Das kommt irgendwie aus Afrika oder so, habe ich mal gehört, irgendwie so. Aber ich kann das auch nicht so genau wiedergeben, es ist nur irgendwie ganz in der hinteren Ecke von meinem Kopf.
Beides richtig. Und jetzt brauchen wir eine Factbox.
Der Begriff Zombie leitet sich von dem Wort Zombie aus der zentralafrikanischen Sprache Kibundu ab. In Haiti gibt es das im Kreolischen gebräuchliche Wort Zombie.
Die Idee, dass ein Toter nicht nur als Geist, sondern körperlich auf die Erde zurückkommt, ist im zentralafrikanischen Raum weit verbreitet. Darüber gibt es Aufzeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert. In Haiti wurde der Glaube dann von den zentralafrikanischen Einwanderern, sagen wir, weiterentwickelt. Grausame Details folgen später. Denn nicht nur bei Netflix, auch in der afrikanischen Mythologie sind die Jungs und Mädels ziemlich schlecht gelaunt. Zombies sind böse und wollen sich für erlittenes Unrecht rächen. Zum Beispiel, wenn man ihre Totenruhe stört. Im Gegensatz zum Film-Zombie sagt man den rituellen Zombies meistens nach, dass sie auch schon im echten Leben böse waren. Und hier vermischt sich Glaube mit grausamer Realität. In Haiti wurden noch vor 100 Jahren Verbrecher zombifiziert. Das heißt, sie haben Tetrodotoxin gespritzt bekommen, das Gift des Kugelfisches. Ein paar Milligramm davon in der Blutbahn lähmen die Muskeln, erschweren die Atmung, lassen die Opfer röcheln. Das dürfte dem äußeren Erscheinungsbild eines Walking Dead Zombies relativ nahe kommen. Bei Voodoo-Völkern wurde beobachtet, dass diese Zombifizierten auch noch als Arbeitssklaven missbraucht wurden. Im Gegensatz zu solchen Geschichten ist The Walking Dead ja schon nahezu gewöhnlich.
Sind halt so meistens 0815.
Das echte Leben ist in diesem Fall deutlich krasser als Netflix.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn Bienen aufeinandertreffen, dann machen sie oft ein Whoop-Geräusch. Lange dachten Forscher, dass es dafür gut ist, andere Bienen zu warnen, zum Beispiel vor Feinden. Britische Forscher haben sich die Bienenlaute jetzt nochmal genauer angehört. Einfach so geht das übrigens nicht, weil sie für das menschliche Ohr zu leise sind. Die Forscher brauchten spezielle Geräte, um den Whoop-Sound aufzunehmen. Sie fanden raus, dass die Bienen das Signal viel häufiger abgeben, als sie dachten. In einem kleinen Bereich eines Bienenstocks passiert das im Schnitt etwa 7 Mal pro Minute. Danach waren sich die Forscher sicher, dass es bei dieser Häufigkeit kein Warnsignal sein kann. Deshalb schauten sie sich das Treiben im Bienenstock auch noch mit Kameras an. Ergebnis: Der Whoop-Sound kommt fast immer dann, wenn Bienen fast zusammenstoßen oder tatsächlich gegeneinander fliegen. Das Geräusch scheint also eher ein "Huch, ich hab mich erschreckt" zu sein als ein Warnsignal. Schon mal ganz aufgeregt eine lustige Geschichte erzählt und dafür nur lange Gesichter geerntet? Das muss man wohl selbst erlebt haben, heißt es dann gern. Psychologen der Uni Harvard und Virginia haben sich diesem Problem mal angenommen und stellten fest, neue Geschichten sind wirklich schwer unter die Leute zu bringen. Am besten erzählt man was, das das Gegenüber schon kennt. Das haben sie mit 4 Experimenten getestet. Zum Beispiel sollten Menschen ein Video anschauen und danach die Story ihren Zuhörern erzählen. Einige der Zuhörer hatten das Video selbst auch gesehen, anderen war die Geschichte völlig neu. Danach mussten die Zuhörer die Erzähler bewerten. Die bekamen von den Leuten viel bessere Punkte, die schon wussten, um was es geht. Die Erzähler selbst hatten eigentlich das Gegenteil erwartet, dass ihnen die Leute, die noch gar keine Ahnung hatten, die besseren Punkte geben würden. Die Psychologen sagen dazu: Wir halten uns für bessere Erzähler, als wir sind. Tatsächlich lassen wir oft wichtige Infos weg. Wenn unser Zuhörer weiß, worum es geht, dann kann er diese Lücken auffüllen und hat genauso viel Spaß an der Geschichte wie wir. 2020 wird ein sehr spannendes Jahr für die Weltraumforschung. Dann nämlich soll ein Rover zum Mars fliegen und dort Gesteinsproben nehmen. Später sollen diese Proben dann wieder abgeholt werden. Eine Mission, die es so noch nie gegeben hat. Bevor es losgeht, hat die NASA aber noch viel zu tun. Jetzt hat sie 3 mögliche Landeplätze für den Rover ausgewählt. Favorit ist ein Krater, der in einem vermutlich ausgetrockneten Flussdelta liegt. Gesucht hatten die NASA-Experten ein Gebiet auf dem Mars, in dem es früher wahrscheinlich mal flüssiges Wasser gab. Sie hoffen, dass sie mit ihrem Rover dort auf Spuren von Leben stoßen werden.
D-Radio Wissen.
Die Briten wollen raus, die Niederländer könnten in einem Monat einen EU-Kritiker wählen, die Franzosen dann im April oder Mai. Und auch in anderen EU-Staaten gibt es eine gewisse Unzufriedenheit mit der Institution EU. Das soll sich ändern. Deswegen wurden im EU-Parlament in Straßburg heute 3 Vorschläge diskutiert in kleineren Arbeitsgruppen, wie es mit der Europäischen Union weitergehen könnte. Die Parlamentarier, die sollen dann am Donnerstag abstimmen und unsere Korrespondentin Annette Riedel, die war heute schon in Straßburg dabei und hat die Debatte beobachtet. Annette, was sind das konkret für Vorschläge?
Es ist ein Paket und dieses Paket besteht aus mehreren Vorschlägen und die unterscheiden sich vor allen Dingen dadurch, dass bei einigen man mit dem Handwerkszeug, das man hat, das durch den Lissabon-Vertrag, der die Grundlage für das Arbeiten der EU ist, umgehen kann. Und einer von den Vorstellungen geht sogar so weit, dass man einen neuen Verfassungskonvent machen will. Also das, was vor rund 12 Jahren mal gescheitert ist, eine Verfassung für die EU aufzubauen. Und insofern ist das ein ganz wesentlicher Unterschied. Und einer der Vorschläge befasst sich auch damit ganz speziell, wie man denn in der Eurozone besser Krisen entgegenarbeiten könnte. Zum Beispiel, dass es ein eigenes Budget geben sollte für die Eurozone, dass es einen eigenen Finanzminister geben sollte für die Eurozone, dass der Euro-Rettungsschirm ausgebaut werden soll zu einem richtigen europäischen Währungsfonds, so ein bisschen wie der IWF auf der internationalen Ebene. Das sind dann aber tatsächlich alles schon Vorstellungen, die gehen so ohne weiteres auf der Grundlage der jetzigen Verträge nicht.
Das hört sich alles nach einem großen Land Europa an, so Vereinigte Staaten von Europa und nicht mehr die Einzelstaaten mit eben einem EU-Parlament in Brüssel, sondern dass wir alle gemeinsam vielleicht irgendwann sogar einen gemeinsamen Präsidenten haben.
Das taucht in der Tat auch irgendwo auf in den Vorstellungen, direkt gewählt vom europäischen Wahlvolk. Aber man muss es schon ein bisschen differenzieren. Also gerade der eine Vorschlag, den der CDU-Politiker Elmar Brok vorgestellt hat, da geht es tatsächlich darum, was man verändern kann, verändern muss. Da sind sich alle einig, auf Grundlage dessen, was man als Handwerkszeug hat. Und erst wenn es darüber hinausgeht, also zum Beispiel gehört zu dem Zusammenrücken auch, dass man sich überlegt, wir brauchen ein anderes EU-Parlament. Wir brauchen das so aufgebaut wie in Deutschland beispielsweise. Der Bundestag, die Volksvertreter und der Bundesrat sind die Vertreter der Länder oder in dem Fall der EU-Länder. Aber das sind dann so Dinge, die gehen wirklich unglaublich weit und die würden immer bedeuten, auch dass in den nationalen Hauptstädten die Regierungen in gewisser Weise Einfluss auf das Geschehen in der EU abgeben. Und deshalb müssen solche Vorschläge wahrscheinlich sich auch erstmal einer Realitätstauglichkeit unterziehen und würden im Moment, glaube ich, ziemlich daran scheitern.
Außerdem haben wir ja natürlich sehr viele eurokritische Länder momentan auch in der EU, beziehungsweise die Bevölkerung dort ist zum Teil eurokritisch. Wir haben ja auch die Brexit-Situation. Das hört sich alles nach mehr Europa sogar an als weniger Europa für mich.
Ja, also diejenigen jedenfalls, die für Europa argumentieren, die sagen das auch. Die sagen, dass nicht die Bevölkerung, der Wähler, die Bürger keine EU mehr wollen, sondern sie wollen nicht eine EU, die nicht funktionieren kann, die nicht die Ergebnisse und auch in einem überschaubaren Zeitrahmen liefert, die man sich erwarten kann. Stichwort ist ja Flüchtlingskrise, Stichwort ist Eurokrise. Und diejenigen, die das befürworten, dass man das auf europäischer Ebene lösen muss, die sagen, deshalb müssen wir eben die Institutionen so reformieren, dass dieses komplizierte Zusammenspiel, da die Kommission und da das Parlament und da die Ministerräte, dass das vereinfacht wird, sodass es etwas stromlinienförmiger auch die Entscheidungsprozesse sind. Und sie sagen natürlich, die das wollen, auch immer, wir müssen praktisch vollkommen weg vom Einstimmigkeitsprinzip, weil das Einstimmigkeitsprinzip bedeutet, dass jedes einzelne EU-Land, so groß oder so klein, wie es immer auch noch sein mag, ein Vetorecht bei den Entscheidungen hat, wo eben nicht mit Mehrheiten abgestimmt wird.
So, jetzt werden Vorschläge gemacht und am Donnerstag sollen dann die Abgeordneten über diese Vorschläge abstimmen. Wenn die dann schon so komplett fertig sind, deine Einschätzung, kannst du nach den Gesprächen heute schon eine Tendenz erkennen, wie das ausgehen könnte?
Also ich glaube, es wird eine große Mehrheit für den Teil des Pakets geben, der sagt, wir müssen den Spielraum, den wir haben, mit dem Lissabon-Vertrag, soweit es irgend geht, ausloten. Ich denke auch, dass man sich sehr stark einsetzen wird für Veränderungen der Eurozone, dass die Abstimmung der Politiken und dass man sich auch gegenseitig solidarischer in Krisensituationen noch helfen soll. Ich glaube, dafür wird es Mehrheiten geben der Abgeordneten. Für diesen ganz großen Wurf, den der liberale Guy Verhofstadt vorgestellt hat heute, also sozusagen neuer Verfassungskonvent, alles auf ziemlich neue Füße zu stellen, glaube ich nicht, dass sich da eine Mehrheit findet. Und dann muss man ja auch mal bedenken, das ist ja nur eines, es ist eine Resolution.
Ja.
Und entscheiden tun nachher letztendlich tatsächlich die EU-Länder bzw. die EU-Kommission, die entsprechende Vorschläge macht. Und erst ganz am Schluss, wenn dann irgendwann mal ein fertiger Entwurf für ein anderes Europa steht, dann kann das Parlament sagen, ja oder nein.
Annette Riedel in Straßburg, wo diese Woche Veränderungen der EU-Strukturen diskutiert werden.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem tollen Job, weiß gar nicht, ob der so toll ist, aber ich sage es jetzt einfach mal, wir hätten da vielleicht was für euch. Die Queen herself, also die drüben auf der Insel, die sucht einen Social Media Manager. Rahel, was muss ich da machen, um im Buckingham Palace zu arbeiten?
Du musst dich mit sozialen Plattformen auskennen.
Ja, tun wir ja alle. Oder?
Claro,
ja.
Die Queen will nämlich ihre Präsenz auf Facebook, Twitter und Co. weiter ausbauen. Also du brauchst Erfahrung im Community Management. Du solltest gut fotografieren können und Videoskills sind auch absolut erwünscht. Und dann twitterst du oder postest Sachen auf Facebook und entwickelst auch neue Social-Media-Strategien, damit die Queen auch weiter in der Öffentlichkeit schön präsent bleibt.
Video kann ich, schneiden kann ich auch, fotografieren bin ich eine absolute Nulpe.
Ja dann, das war's.
Aber ich followe der Queen und ich muss sagen, es ist ganz schön langweilig, der Kanal von ihr. Also wie wird man reich bei diesem Job?
Kann man nicht gerade behaupten, ist also nichts für dich. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet. Du bekommst 30.000 Pfund im Jahr, umgerechnet ungefähr 35.000 Euro für eine 37,5-Stunden-Woche. Ist ja auch nicht gerade wenig, ja. Aber dafür arbeitest du halt im Buckingham Palace und begleitest die Queen.
Viel Spaß mit 35.000 Euro in London, da kommst du nicht weit, also mit 30.000 Pfund im Jahr. Hatte die nicht schon mal jemanden gesucht, der sich um ihre Social-Media-Sachen kümmert?
Doch, im April 2016 hatte sie schon mal jemanden gesucht, war auch eine ähnliche Stelle. Also auch damals ging es darum, die Präsenz der Queen auf der Weltbühne zu formen. Und vielleicht läuft das Ganze mittlerweile so gut, dass sie jetzt weiter aufstocken muss. Man weiß es nicht so genau. Also auf Twitter folgen ihr inklusive dir und mir 2,7 Millionen Menschen. Wenn du was twitterst, musst du also gut aufpassen, was du raushaust und was nicht.
Wann geht's los mit dem Job?
Ja, schon ziemlich bald, schon im März.
Oh.
Und die Bewerbungsfrist endet heute Nacht um 10:45 deutscher Zeit.
Und machst du?
Ich spiele mit dem Gedanken.
Tatsächlich?
Klar.
Immer wieder Fotos posten, wie sie so winkt.
Ja, Video, GIF.
Das stimmt. GIF, das ist es. Sie muss nicht mehr winken.
Ich habe die innovative
Idee. Wir machen es mit dem GIF.
So.
Die Queen sucht einen Social Media Manager, wenn ihr Bock habt auf royale Tweets. Bewerben könnt ihr euch bis 23 Uhr, sagt Rahel.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es geht jetzt in D-Radio Wissen um dicke Fische, um Millionen an Schmiergeldern und um ständig neue Skandale. Es soll der größte Korruptionsskandal der Geschichte sein, der gerade ganz Lateinamerika beschäftigt. Habt ihr noch nichts von gehört? Dann haltet euch fest. Am Baulöwen Odebrecht kommt in Südamerika keiner vorbei. Die bauen WM-Stadien, Flughäfen, Autobahnen. Jetzt ist es nur so, dass die wohl etliche Aufträge mit sehr viel Schmiergeld erhalten haben. Die US-Justiz, die spricht von insgesamt 785 Millionen US-Dollar Schmiergeld. Wer die Kohle kassiert und was da überhaupt genau passiert ist, das besprechen wir jetzt mit Ivo Maroschik, unserem Korrespondenten in Südamerika. Ivo, wie ist denn dieser Fall überhaupt aufgeflogen?
Der ist eigentlich aufgeflogen, indem man erstmal statt dem großen Fisch den kleinen Fisch erwischt hat. Und dieser kleine Fisch, das war ein Tankstellenbesitzer. Der hat so eine, naja, Tankstelle mit angeschlossener Wechselstube betrieben und dem ist man irgendwann mal wegen Geldwäsche oder Beihilfe zur Geldwäsche draufgekommen. Ja, und der hat dann ausgesagt, wer alles über ihn größere Geldgeschäfte beteiligt und was da aufgedeckt worden ist, das ist wirklich ein riesiger Korruptionsskandal, in dem ganz Brasilien wirklich versunken ist fast. Und ja, wegen der Tankstelle, weil ja, das ist so ein kleiner Laden, alles in einem. Während man seine Geldgeschäfte tätigt, konnte man auch sein Auto waschen lassen. Und deswegen heißt dieser ganze Korruptionskomplex jetzt auch Operação Lava Jato, also auf Deutsch Operation Autowäsche.
In mehr als 12 Ländern sollen Schmiergelder geflossen sein. Du hast Brasilien gerade erwähnt. Wer hat denn da alles die Hand aufgehalten?
Also man kann eigentlich ganz einfach sagen, sie haben alle die Hand aufgehalten. Man kann hier in Südamerika wirklich schauen, wohin man will. In Peru hat die Regierung mitkassiert, in Ecuador war die Regierung mit dabei, in Kolumbien soll sogar Präsident Santos, immerhin Friedensnobelpreisträger, soll auch, naja, nicht die Hand aufgehalten haben, aber Odebrecht soll ihm seinen Wahlkampf gesponsert haben und das soll auch nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein. Argentinien und die ganzen kleineren Länder noch, also wirklich, es waren alle Länder und man braucht auch gar nicht schauen, welche politische Richtung eine Regierung angehört. In Brasilien war es so, dass die alte Regierung, also eine Linksregierung, dass die wirklich ja bis zur Halskrause mit im Korruptionssumpf steckt. Aber von der neuen Regierung, da sind auch schon etliche Minister wieder unter Korruptionsverdacht. Also man vermutet, dass ungefähr die Hälfte des Kongresses, jeder zweite Abgeordnete, mit irgendwie mit in diesem Korruptionsschema mit drin steckt.
785 Millionen US-Dollar allein an Schmiergeldern, das klingt so unglaublich und trotzdem hat dieses Unternehmen am Ende noch ordentlich Gewinne abgeworfen?
Ja, und zwar richtig viel. Das ist auch ganz einfach zu erklären, weil der Deal lief so, ich schmiere dich oder ich finanziere dir deinen Wahlkampf und dafür erteilst du mir deinen Bauauftrag. Und diese Bauaufträge, die waren natürlich völlig überteuert. Und das hat in Brasilien vor allem rund um den Petrobras-Konzern sehr gut funktioniert. Petrobras, das ist ein halbstaatlicher Ölkonzern, der hat in den Boomjahren, so vor 4-5 Jahren, unheimlich viel Geld investiert. Also die haben nicht nur Straßen und Häfen gebaut, die haben ganze Städte wirklich, ja, aus dem Boden gestampft. Das sind natürlich wirklich, also da geht es nicht um Millionen, da geht es um größere Milliardensummen. Und ja, da kann man natürlich schon mal ein bisschen was abzweigen, wenn jemand da ein bisschen teurere Aufträge bekommt.
Wir kennen hier in Deutschland, in Europa vielleicht Hochtief oder Bilfinger Berger als Bauunternehmen. Wer steckt denn hinter Odebrecht? Welches Unternehmen oder welche Unternehmer?
Also im Vergleich zu den ganzen Bauunternehmen, die man so in Europa oder in Deutschland kennt, das sind wirklich kleine Fische im Vergleich zu Odebrecht. Odebrecht hat überall die Finger drin. Du hast es schon gesagt, WM-Stadien, Flughäfen, U-Bahnen, die betreiben das ganze Autobahnnetz. Die betreiben übrigens auch das Maracanã-Stadion. Wir erinnern uns da, wo wir mal ein ganz tolles Fußballspiel gewonnen haben. Mhm. Also die haben wirklich überall die Finger mit im Spiel. Und interessanterweise steckt da eine Auswandererfamilie dahinter, deswegen auch der deutsche Name, da gab es einen Auswanderer aus Pommern, einen gewissen Herrn Emil Odebrecht, aber der hat das Unternehmen nicht gegründet, sondern das waren seine Nachkommen. Aber dieses riesige Unternehmen, wo wirklich alles Mögliche dazugehört, Chemie, Rüstung, Bauunternehmungen vor allem, das ist immer noch in Familienbesitz. Das ist eine Familie mit dem schönen deutschen Namen Odebrecht.
Wenn man an vergangenes Jahr denkt und an Olympia und an die Weltmeisterschaft im Fußball, sind da auch irgendwelche Stadien oder Sportstätten gebaut worden von denen? Weiß man das?
Na klar, die waren, also in Rio waren sie beim Bau der Stadien und Sportstätten ganz groß mit dabei. Und wie gesagt, sie haben sogar das Maracanã-Stadion selber betrieben. Also Odebrecht ist nicht nur der es gebaut hat, sondern der, dem das Ding im Moment quasi gehört. Und der es leider im Moment verfallen lässt. Also da drin hausen im Moment nur die Katzen und der Rasen, der sieht mehr aus wie ein Rübenacker. Also im Moment lässt Odebrecht dieses schöne Stadion richtig verkommen.
Katzen sollen es auch schön haben. Odebrecht, scheinbar die Rekordschmiergeldzahler in Südamerika. Ivo Maruschik hatte die Infos in D-Radio Wissen. Dankeschön. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.
Ja, ich muss jetzt los. Ich muss ja noch eine Bewerbung schreiben.
Für die Queen?
Ja, klar.
Soll ich dir helfen?
Gerne.
Ich weiß, dein Englisch ist sehr eingerostet.
No. Not true.
Rahel Klein sagt Tschüss.
Ciao, bye.
Und Ralf Günther auch. Bye, bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.